Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Schönen guten Buongiorno, heute ausnahmsweise mal nicht vom Decksteiner Weiher, denn es regnet wie Sau. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, der so wenig Zeit hat, dass wir das halt nicht am Decksteiner Weiher machen können. Und zwar
den wunderbaren Oberbürgermeisterkandidaten Markus Greitemann. Hallo lieber Markus.
Hallo Daniel und hallo lieber Alex. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass das geklappt hat. Und der Alex hat es schon angedeutet, der anhaltende Regen hat uns gezwungen, an die Theke des Hauses Unkelbachs auszuweichen. So ist es ja korrekt. Wir wollen ja heute mit dem lieben Markus einen kleinen Plausch auf unsere Art und Weise halten. Und ich denke, für alle Hörer, die den Markus nicht persönlich kennen, mache ich mal eine kurze Einleitung. Markus Greitemann, aufgewachsen in Attendorn im Sauerland und mittlerweile 10 Jahre Wahlkölner, so habe ich es den Medien irgendwo entnommen. Ja, nach deinem Architekturstudium hast du diverse Stationen in der freien Wirtschaft gehabt und bist dann irgendwann nach Köln gekommen und dort Dezernent der Uni Köln gewesen. Ist das korrekt?
Absolut richtig.
Ja. Absolut richtig. Bevor du und jetzt kommt so die Verwaltungsschiene, obwohl Dezernent der Uni Köln ja auch schon so ein bisschen Verwaltung ist. Baudezernent ist ja die einfache, saloppe Formulierung, umgangssprachlich. Wie heißt das eigentlich so richtig korrekt?
Beigeordneter für Planen und Bauen. Und ganz zu Beginn, die ersten 4 Jahre, war ich sogar Beigeordneter für Planen, Bauen, Wirtschaft und Stadtentwicklung. Und das Grünflächenamt war die ersten 4 Jahre auch noch bei mir in meiner Verantwortung. Also ein Mega-Dezernat, was ich da führen durfte.
Mega, weil Grünflächenamt, das sind doch die, die für diese Bänke, die wir am Decksteiner Weiher ja immer sehen, zuständig
ja
sind, oder?
Ja, ja, ja.
Nö, das ist anscheinend doch eine andere Firma.
Ja, Grünflächenamt, weiß ich nicht, ob die wirklich für die Bänke am Decksteiner Weiher verantwortlich sind. Ist das nicht die Grünstiftung?
Stimmt,
die
insgesamt genau, Grünstiftung. Weil ich wollte nämlich immer mal eine Bank haben. Also ich habe ja viele Wünsche mir schon erfüllt im Leben, aber eine noch nicht. Ich möchte so eine Bank haben, wo mein Name draufsteht.
Dann kann
vielleicht
ich
steht ja mal sogar unser Podcast auf dem Ding.
Dann kann ich dir helfen. Ich habe 2 dieser Bänke gespendet über die Grünstiftung und eine steht am Obiering, direkt unten in der Wendeschleife von der Straßenbahn und die andere steht am Sachsenring. Und den Kontakt kann ich dir herstellen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ich habe ja geheiratet im ZAPP.
Oh, ein wunderbarer
ich hab,
Abend.
Ja, genau. Ich habe besser gesagt, wir haben geheiratet, meine Frau und ich, im Turm, in der Severinstorburg. Und dann haben wir gefeiert im ZAPP und alles, was dort an Geld reinkam, haben wir gespendet in Bänke, in diese 2 Bänke und in Bäume, die gepflanzt worden sind in mehreren Regionen dieser Stadt.
Das finde ich toll. Aber du bist ja eigentlich auch Südstädter. Ich habe jetzt lustigerweise heute auch in der Fachzeitung von Köln gelesen, ihr seid ja nach Sürth gezogen, ne? Und ich kenne auch Sürth ganz gut, weil meine Tante, dieses wunderschöne kleine Haus da hinter der Kirche, das war meine Großtante. Und da war ich als Kind immer. Also ich bin quasi auch viel in Sürth unterwegs gewesen und kenne das und kann verstehen, dass ihr da hingezogen seid. Ja.
Der Grund war ein ganz einfacher. Uns fehlte ein Zimmer. Wir hatten an der Bottmühle, wo wir gelebt hatten, mal gerade 65 Quadratmeter. Das war wunderschön für die ersten Jahre der großen Liebe. Und die Liebe ist eigentlich noch viel größer geworden, dadurch auch. Und dann haben wir gesagt, so, wir brauchen eine etwas größere Wohnung, haben das in der Südstadt versucht zu finden.
Gibt's nicht.
Ja, wir wollten nicht mieten, wir wollten kaufen. Wir wollten wirklich nicht nur Mietkölner werden, sondern wir wollten sesshaft werden bis zum Lebensende oder ich möchte sesshaft oder wir sind es dann auch. Und dann haben wir eine wunderschöne Wohnung in Sürth gefunden mit einem kleinen Garten dabei. Und dann, wenn man da unten ist, kommt man echt gut runter. Und was so schön ist, wir sind 5 Minuten fußläufig vom Sürther Bahnhof entfernt. Und von da aus sind wir innerhalb von spätestens 20 Minuten wieder in der Südstadt.
Ja.
Und dann sind wir wieder im ZAPP oder im Elsa und etc. Ja.
Oberschenke, was das alles gibt. Das ist ja die Südstadt. Bagatelle auch hier, Daniel Rabe. Alle sind so da in der Südstadt. Das ist schon ein lustiges Fädel da. Ne? Jetzt ist er wieder husten. Ich weiß nicht, was der Junge hat.
Ich weiß
einfach
auch nicht, was
wenig
ich habe.
Frische Luft.
Ja, wahrscheinlich, weil wir über die Südstadt sprechen. Aber ich bin, wie gesagt, die Abende verbringen wir nach wie vor da gerne, wenn die Zeit es zulässt. Im Moment leider nicht. Aber du hast schon die richtigen Namen genannt. Von Bagatelle bis Zapp. Super. Über Elsa ist unser Weg dann auch da.
Vielen Dank für die kostenlose Werbung. Aber was mich mal interessiert, also, und zwar kommen wir mal zurück zu dem Beruf Baudezernent. Ich persönlich bin ja hier ein bisschen für die einfachen Fragen zuständig.
Hemdsärmlich.
Ich habe ja den Film gesehen, Der König von Köln. Ne? Da ging es ja um Messebau und so etc. pp. Und da war ja der Baudezernent eine wichtige Hauptrolle, der ja da viel mitgemacht hat und eigentlich dahin gezwungen wurde. Erklär doch mal in ganz kurzen Worten, was macht ein Baudezernent? Ist schwierig, ne?
Kann man, glaube ich, gar Worten nicht. Also
in kurzen
schwierig.
Worten ist das sehr schwer.
Wir hatten uns eine Dreiviertelstunde vorgenommen. Das wird jetzt wahrscheinlich über eine Stunde dauern, was ich alles erklären muss. Nein, ein Baudezernent verantwortet insbesondere den Bereich der Bauaufsichtsbeordnung, der Stadtplanung und den Bereich des Hochbaus. Das heißt Schulen.
Das heißt, wenn ich in Schulen,
Kultur, Verwaltungsgebäude, das verantwortet ein Baudezernent. Er ist derjenige, der im Prinzip den Laden komplett leitet und führt und dann auch die politischen Vorlagen über die Oberbürgermeisterin in den Rat oder in die Ausschüsse reinbringt. Und da ganz wichtige Themen sind dabei im Schulbau. Die letzten Jahre.
Ja, ein bisschen vernachlässigt, ne?
Ja, da haben wir aber in den letzten Jahren sehr, sehr gut performt, muss ich ganz ehrlich sagen. 2018 haben wir 80 Millionen investiert in Schulen. Dieses Jahr sind es über 500 Millionen und wir sind im Schnitt in meiner Amtszeit immer so bei 300 bis 400 Millionen pro Jahr, die in Schulen investiert worden werden, weil wir komplett alles umstrukturiert haben, andere Beschaffungsstrategien, die Mitarbeiter geschult, Mitarbeiterinnen geschult, dass wir da schneller werden. Und wir haben jedes Jahr immer so zwischen 10 und 16 Schulen fertiggestellt.
Also ich muss ja auch aus eigener Erfahrung sagen, also meine Kinder sind ja im Moment auf 3 Schulen. Hier in Sülz, einmal auf dem HVB, einmal auf dem Schiller-Gymnasium und auf der KGS Bärenrather Straße. Da wird jetzt nach 40 Jahren die Toiletten endlich gebaut. Da stehen auch noch die Schilder Knaben und Mädchen. Weil ich war auch auf dieser Schule und als ich meine Kinder da angemeldet habe, habe ich gesagt, ach guck mal, die Toiletten sind auch genau wie vor 40 Jahren. Das ist sehr amüsant. Aber auch da passiert was und natürlich HVB, ich glaube die coolste Turnhalle Kölns, ja. Schiller-Gymnasium genauso, Aula, Zeug etc. Natürlich gibt es überall noch Probleme, das ist klar, aber so einfach ist das, glaube ich, auch nicht, so viele Probleme, wie es in Köln gibt.
Nee, das ist Probleme gibt es ja nicht, sondern es gibt ja für mich Herausforderungen. Die Herausforderung war, wie ich angekommen bin 2018, dass jahrelang nichts passiert ist. Jahrelang ein Sanierungsstau aufgehäuft worden ist, der seinesgleichen sucht. Wir haben im Endeffekt jetzt dieses Jahr nochmal ein Paket von 2,8 Milliarden verabschiedet bis 2031, wo noch Schulen saniert werden müssen und noch zusätzliche Schulplätze gebaut werden müssen. 2028, 2029 werden wir die Schulplätze alle parat haben für die Kinder in Köln, damit jeder seinen Schulplatz findet, mindestens im zweiten Zugriff, mindestens, eher im ersten Zugriff, ob Gymnasium, Gesamtschule oder Grundschule, das ist alles auf dem Weg, aber es gibt eine Prioritätenliste und dann sind da natürlich Schulen bei, wo eben noch Knaben und Mädchen draufsteht, wo wir genau wissen, da müssen wir noch abarbeiten. Und das Wichtigste ist allerdings für mich jetzt, bei allem, was wir jetzt geschaffen haben, müssen wir sofort wieder in eine vernünftige Instandhaltungsstrategie reinkommen, also Instandhaltungsmaßnahmen. Ich sag mal so, zwischen 1,5 bis 2% der Neuwerte der Schulen müssen wir jährlich in Instandsetzung, Instandhaltung reinsetzen, damit uns nicht das Gleiche passiert wie vor 2017, 2018, dass wir marode Schulen vorfinden, nicht genügend Schulplätze haben. Also von da gesehen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und das können die Kölner ruhig mal wissen. Wir sind die absolute Nummer eins in Deutschland in der Sache. Weit vor anderen Städten, ob kleine oder große Städte. Wir sind wirklich ganz weit vorne im Bereich des Schulbaus und der Investitionen für unsere Kinder in dieser Stadt.
Ja, wie gesagt, ich habe 4 Kinder und ich sehe natürlich, was passiert und kriege viel mit. Und ich war auch gestern Abend auf dem Elternabend, da ist natürlich jetzt gerade was passiert da am Schiller-Gymnasium, das ist vor den Ferien. weil eben die Lotharstraße gesperrt haben. Denen fehlen also jetzt 14 Klassenräume. Mhm. Und die tummeln sich jetzt gerade auf dem EVT und Schiller-Gymnasium. Und das Problem ist, da sind wohl irgendwelche Container, die aber anscheinend nicht mehr richtig sind. Also wenn ich überlege, was ich früher vor... Wir saßen in Baracken ohne Heizung, ohne alles und haben trotzdem Schule gemacht und hat es keinen interessiert. Und jetzt sollen diese Container wieder für 500.000 neu oder umgebaut werden. Da fasse ich mir an den Kopf. Ne? Also, aber was will man da jetzt machen?
Beste Bedingungen für unsere Schüler und Schülerinnen. Und der Plan ist tatsächlich, das so schnell wie möglich umzusetzen, damit diese 14 Klassen ganz schnell zur Verfügung gestellt werden können. Und das sind Themen, die wir definitiv in dieser Stadt zügig und sehr schnell in den Griff bekommen, wenn wir Defizite feststellen.
Markus, ich würde an der Stelle gerne einmal einhaken. Der eine oder andere weiß ja, ich komme so ein bisschen aus der Verwaltung und tatsächlich, was mich immer stört, dass der Bürger, der die tiefgründige Verwaltungsahnung nicht hat, oft mit dem potenziellen Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin oder mit einem Baudezernent Dinge in Verbindung bringt, die aber eigentlich, ich sage jetzt mal so, das Suppe-Auslöffeln-Thema ist. Das heißt, wenn ich heute von fehlenden Schulen spreche, dann ist das eigentlich ein Mangel, der vor vielen Jahren vollzogen wurde. Denn so eine Planung, die muss ja nun mal irgendwann bei T0 beginnen. Und dann habe ich nun mal 5, 6, 7 bis 10 Jahre im Voraus. Und heute wird, ich bleibe jetzt mal bei dir, Markus Greitemann, dafür verantwortlich gemacht, dass es an der Stelle X eine Schule fehlt, die aber nun mal vor 10 Jahren nicht begonnen wurde in der Planung. Und wenn du jetzt feststellst, heute in deinem Amt, da gibt es jetzt einen Bedarf, dann ist die ja auch nicht gebaut innerhalb von 14 Wochen. Ist das so? Oder ich finde, der Bürger, dem ist das gar nicht so bewusst, wenn man selbst mal sich versucht hat im Thema Bauen und ein Einfamilienhaus über 2,5 Jahre gebaut hat, was ja eigentlich ein Klacks ist im Gegensatz zu so einer Schule, dann wird einem aber so ein bisschen klar, dass das eben nicht mal eben alles mit so einem Fingerschnipp errichtet ist und in der Verwaltung alles noch viel, viel schwieriger ist mit Ausschreibungsverfahren etc.
Fange ich bei den Ausschreibungsverfahren mal an. Wir haben Ausschreibungsverfahren entwickelt, die sehr schnell und zügig vonstatten gehen. Das sind sogenannte Generalunternehmer oder Totalunternehmerverträge, die wir schaffen. Das wäre aber viel zu spezifisch. Aber wir schaffen es inzwischen, dass wir ab Anforderung an eine Schule bis zur Fertigstellung 4,5 bis 5 Jahre brauchen. Das sind dann Schulen, 4-6-zügige Gesamtschule oder ein Gymnasium oder eine 3- oder 4-zügige Grundschule. 3- und 4-zügige Grundschulen kriegen wir auch in 4 Jahren aus. Das schaffen wir inzwischen sehr gut. Da haben wir die Abläufe in der Verwaltung erheblich verbessert. Aber wir gehen da sehr planvoll vor. Das ist auch meine Art. Und vor allen Dingen bejammere ich nicht, dass die Menschen Anforderungen an mich stellen und Forderungen an mich stellen, sondern das ist so, ich trage die Verantwortung dafür. Dementsprechend muss ich mich dem auch stellen. Ich erwarte nur einen respektvollen und vor allen Dingen fairen Umgang. Das sage ich ganz ehrlich. Das nervt mich auch häufig genug, dass nicht fair miteinander umgegangen wird. Wir haben eine Schulbau-Prioritätenliste aufgestellt. Die ist 2019, glaube ich, aus dem Kopf raus verabschiedet worden. Das habe ich mit dem Schuldezernenten zusammen entwickelt, mit dem ich sehr, sehr gut zusammenarbeite. Und diese Schulbau-Prioritätenliste ist von der Politik entschieden worden. Und dann sind natürlich Schulbauten dabei, Sanierungen, die auf der Schulbau-Prioritätenliste nicht auf 1 stehen, sondern vielleicht auf 120, 130 stehen. Und die Dinge werden sauber hintereinander abgearbeitet, gemäß der Beschlüsse der Politik. Und in der Regel halten wir die Zeitpläne, in der Regel halten wir auch die Kostenpläne bei diesen Schulbauten, weil wir da wirklich inzwischen sehr gut unsere Arbeit machen, das muss man ganz deutlich sagen. Von da gesehen, ja, ist vielleicht ein blöder Spruch, aber ein guter Kollege von mir hat bei der Universität mal gesagt, nachdem das da nach 1,5, 2 Jahren richtig gut anlief, auch mit den Universitätsbauten, da sagt er zu mir, muss vorsichtig sein, Markus, du bist irgendwann das Opfer der Erwartungen, die du geschürt hast. Mhm. Wenn ich da zum Beispiel für die philosophische Fakultät dann gebaut habe und sehr schnell gebaut habe, kam natürlich die mathematisch-naturwissenschaft hier um die Ecke, warum wir denn nicht? Deswegen gehe ich da sehr strukturiert und sehr planvoll vor, lasse das von der Politik verabschieden, dass das auf breiter Basis getragen wird. Und dann müssen wir den Eltern und den Schülern und Schülerinnen häufig auch sagen, so, eure Schule ist jetzt noch nicht dran. Ja. In dem 2,8-Milliarden-Paket, was wir jetzt im März verabschiedet haben, sind viele Schulen, vor allen Dingen im Kölner Norden und im Kölner Südosten, die jetzt kommen, die jetzt saniert werden oder jetzt auch neu gebaut werden. Das ist unter anderem auch das Heinrich-Mann-Gymnasium in Chorweiler, was auch einen unhaltbaren Zustand hat. Da gehen wir jetzt dran, in den nächsten Jahren. Die Eltern erwarten natürlich für ihre Kinder, die nur ein gewisses Zeitfenster haben in der Schule, dass das sofort kommt.
Ja, vor allem hier in Sülz, wenn nicht umsetzbar.
Ne? Ja, aber das, da brauchst du dann eben immer wieder 3 bis 4 Jahre, bis es dann fertig ist und durchsaniert ist.
Ist ja auch normal. Ne?
Also ja, das ist normal. Es ist nur misslich, gerade für die Eltern, dass sie in dem Moment für ihre Kinder nicht das Beste rausholen können. Und das ist, hätte ich genau den gleichen Anspruch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da vollstes Verständnis.
Muss halt immer alles jetzt und hier und schnell sein. Und ich sage, manchmal muss man auch einfach, aber ich glaube, das geht halt nicht so einfach. Ich bin zum Beispiel der Fördervereinsvorsitzende bei uns an der Grundschule. So. Und jetzt wurde mir gesagt, ich mache das tatsächlich jetzt schon seit 5, 6 Jahren. Und dann muss ich immer irgendwelche Anträge an die Direktorin machen für irgendwelche Sachen, die vielleicht, was weiß ich, ein paar Euro kosten. Ich sage, nee, mache ich nicht. Ich kaufe das und fertig. So, und dann kommen die anderen Lehrer und sagen, ach, das ist aber schön. Na, guck mal, da haben wir neue Spiele und da haben wir ein Tor und da haben wir einen Kicker. Wo ist denn die Genehmigung? Ich sage, ja, könnt ihr euch selber schreiben. Also man muss, ich sage, bin der Meinung, einfach mal machen. Nicht immer alles abwarten und das dauert alles viel zu lang. Weil wenn ich die Anträge gemacht hätte, würde der Kicker heute noch nicht auf der Schule stehen. Ne?
Da hast du vollkommen recht. Das, es wäre meiner Ansicht nach eine gute Maßnahme, wenn wir auch den Elternvertretungen ein Budget zur Verfügung stellen würden, wo sie in der Schule auch selber Dinge vorantreiben können. Ich glaube, dieses Übertragen von Verantwortung, Eigenverantwortung wahrnehmen, hilft ungemein, Dinge schneller zu machen. Ich nehme jetzt mal einfach auch Sanierungen von kleineren Bereichen in einer Schule, die, oder wenn es Vorhänge sind, also die ganzen Dinge.
Diese Toiletten.
Also die Toilettenthematik.
Wir sind hier in Sülz, das ist wirklich hier jetzt nicht Chorweiler. Und ich glaube, da waren einige Eltern dabei, die einfach gesagt haben, wisst ihr was, wir reden hier über 2 Toilettenräume. Ja, das kostet vielleicht mit Beziehungen und allem drum und dran und der Vater ist Sanitär und was weiß ich, kostet vielleicht 30, 40 Mille und die hätten wir so zusammengekriegt, ne? Aber darf man nicht,
Dieses darf man nicht, da bin ich zum Beispiel Robert Vogtsberger, deswegen sage ich Robert, haben wir schon ein paar Mal darüber nachgedacht, sollten wir in der nächsten Wahlperiode einfach mal wieder angeben, sagen so, komm, müssen es machbar machen.
Ja.
Du hast Chorweiler angesprochen. Ja. Da gibt es auch im Stadtbezirk Chorweiler gibt es auch Fühlingen, gibt es auch Worringen, gibt es Longerich und so weiter. Gibt es auch Eltern, die das gerne machen könnten. Nicht die Eltern selber, sondern sie können anders einkaufen. Sie haben Kontakte und so weiter und so fort, die Leute heranholen. Und
das ist doch in Köln so.
Ja, ja. Also wichtig ist nur, dass es hinterher wichtig ist. Und das ist genau der Knackpunkt, der immer wieder angeführt wird, auch aus der natürlich aus der Rechtsabteilung der Verwaltung.
Natürlich.
Es muss rechtssicher sein, es muss auch sauber abgerechnet sein. Es muss den
das ist klar.
Gesetzlichen Bestimmungen.
Aber ich sage, das ist ja.
Wir wollen ja nicht mehr bei der König von Köln landen.
Nein. Ist das illegal?
Wobei wir sind jetzt bei total Köln. Tiefgründige
politischen Themen. So tief wollten wir gar nicht rein.
Aber König von Köln, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz witzig. Ich glaube, das ist 2018 auch rausgekommen. Ich war gerade gewählt worden, dann kam der Film da raus mit der Dokumentation danach. Und da habe ich gedacht, heieiei, wo ist die jetzt angekommen? Aber dann habe ich mir nochmal vergegenwärtigt, dass das dann auch schon wieder über 10, 15 Jahre her war. Und wir sollten wirklich mal mit dieser Mehr und mit diesem tradierten Muster aufhören, dass hier alles klüngelig ist.
Ja, diese alten Zöpfe abschneiden.
Nee, also wir haben genau das Gegenteil. Wir haben genau das Gegenteil. Wir sind sowas von abgesichert. Es gibt wirklich keinen doppelten Boden. Es gibt 1000 Netze darunter. Ich sag mal,
ein paar Eltern sagen, so, wir machen jetzt, dann holen wir eine vernünftige Sanitärfirma.
Ja.
Und das ist hier, was weiß ich, vielleicht der Lauterbach oder was weiß ich. Gut, da kann man sagen, so, ja, wir machen ein Angebot und wir Eltern besorgen einfach die Kohle. Durch Waldläufe von den Kindern oder irgendwelche goldenen Schilder habe ich damals besorgt. Dann kostet so ein Schild mal 500 Euro, aber dann hat man sein ganzes Leben lang an der Schule, an dem Badezimmer oder an den Schultoiletten ein Schild, hier super, Haus
und so weiter, Dankeschön, ne?
Oder sowas. Aber das wäre schön, vielleicht kann man das dann später machen. Weil wenn doch das Geld da ist, dann brauchen wir ja kein Geld von der Stadt. Ist doch super, das kann man ja besser anlegen.
Das, aber man kann auch durchaus das Geld, was wir so und so dafür aufwenden würden, budgetmäßig übergeben. Man muss es dementsprechend auch dann absichern, dass es verwendungsgerecht abgearbeitet wird, überhaupt keine Frage. Meine Erfahrung ist es, dass sich dann meistens potenziert. wenn es durch ehrenamtliche, eigenverantwortliche Tätigkeit durch die Hände geht. Ich habe das selbst erlebt, gutes Beispiel. Meine Tochter ist ja in Dortmund aufgewachsen, mit mir zusammen natürlich, zu Beginn. Und dann haben wir in dem Gymnasium und in der Grundschule, nee, in der Gymnasium war das, haben wir Eltern die Klassenzimmer gestrichen. Ja, weil Dortmund war da klamm bis zum geht nicht mehr. Ja. Das war Ende der 90er haben wir die Klassenzimmer gestrichen. Und geht alles.
Klar.
Und sie haben es zugelassen.
Ja. Und, einfach mal machen.
Meine damalige Frau hat dann die Vorhänge mitgenäht. Ja. Bei IKEA eingekauft, Vorhänge genäht und dann gib ihm. Es ist unweit schwieriger geworden. Ein gutes Beispiel, wir haben jetzt früher, wenn eine Baugenehmigung eingereicht, hatte man 5.000 Vorschriften beachten müssen. Heute sind es, glaube ich, 25.000. Also wir haben uns schon in die falsche Richtung entwickelt.
Das ist ein super Thema.
Wir müssen runterfahren.
Ja. Lass uns aber mal kurz einen Cut machen an der Stelle, so genau. Politisch. Du bist, das habe ich eben noch vergessen zu sagen, Leistungssportler. Das heißt, das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Riesenslalomfahrer, Abfahrtslauf hast du gemacht. Das ist ja nun jetzt nicht so die Standardsportart, die man hier macht. Dann habe ich weitergelesen, habe nochmal gelesen. Okay, Tennisspieler, Tennistrainer. Wir sind übrigens ja auch Tennisspieler. Wir müssen uns bestimmt mal von dir eine Stunde geben lassen.
Oh, ey. Na dann.
Spielst du noch aktiv Tennis?
Nee, seit 10 Jahren nicht mehr. Kreuzband ist kaputt und die rechte Schulter ist nicht mehr ganz so fit. Also ich habe dann vor 10 Jahren gesagt, da ich nicht mehr die Leistung bringen kann auf dem Platz, die ich gerne bringen möchte. Und man hat ja so bestimmte Muster im Kopf, was man alles kann, wie die Vorhand geht, wenn man richtig gut drauf ist, wenn man fit ist. Der Überkopfball geht nicht mehr vernünftig, weil die Schulter kaputt ist. Dann habe ich gesagt, nee, lasse ich lieber.
Genau das Gleiche. Okay. Ich habe beide Sachen genau gleich. Kreuzband, Meniskus und Schulterkanal zu eng, kann ich nicht mehr Tennis spielen. Aber was super funktioniert, ist Paddeln.
Ja, ich habe, glaube ich, sondern die ersten Paddelfelder bei einer Uni bauen lassen.
Ja, habe ich mir jetzt sagen, dass meine Frau hat gesagt, in Köln gibt es jetzt mehrere Paddelfelder. Dann
fahre ich mal mit dem Fahrrad vorbei. Die hast du gebaut, siehst du?
Nicht, ich habe die gebaut, bauen lassen.
Ja, das ist klar, aber muss man ja auch mal sagen hier. Ne? Also alle Paddler, die hier paddeln, die ganzen Uni-Leute, einen Dank an Markus Greitemann für die moderne Paddelplätze.
Uni-Leute. Was haben die Uni-Leute damit zu tun? Aber egal.
Studenten.
Du auf den Wahlplakaten. Da komme ich später nochmal zu, aber da habe ich einen Leitspruch, ich nenne es mal in deiner Politik, eigentlich ist die Formulierung falsch, aber einen Leitspruch, den du für dich auserkoren hast, gefunden für eine neue Politik in Köln. Jetzt komme ich ja selbst ein bisschen aus der Verwaltungsstruktur und kenne es, dass es sowohl bei Kreisangehörigen wie auch kreisfreien Städten wie hier in Köln schon ganz schön schwierig sein kann, Verwaltungsstrukturen, die über 10, 15, 20 oder auch mehr Jahre eingefahren sind, ich nenne es mal so, und Verwaltungsapparate, die 1.000 und mehr Mitarbeiter haben. Ist das richtig zu glauben, dass man in der Lage ist, als Oberbürgermeister da alles in kürzester Zeit zu ändern? Weil das glauben ja manchmal Bürger, dass ich jetzt sagen kann, der Markus Greidemann kommt jetzt um die Ecke und wird Oberbürgermeister und dann ändert sich alles innerhalb kürzester Zeit. Ist das überhaupt möglich? Ich finde das ja sehr schwierig und glaube, dass das fast gar nicht möglich ist. Leitstrukturen verändern und dann zieht sich das doch, oder sehe ich das völlig falsch?
In kürzester Zeit die Dinge komplett zu drehen, ist Unsinn.
Ja.
Schafft kein Mensch. Es sind 22.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Als Oberbürgermeister muss man nur klare Zielvorgaben machen, die Führung übernehmen, die Beigeordneten zusammenholen, auf die gleichen Ziele einschwören. Auf die inhaltlichen, aber auch auf die methodischen. Inhaltliche Ziele heißt, was möchte ich vorantreiben? Geht es insbesondere um den Klimaschutz oder geht es um Wohnen, geht es um Gewerbe? Geht es um die Sicherheit und Ordnung? Und da habe ich ganz klare Ziele. Sicherheit und Ordnung steht für mich ganz oben, genauso wie das Wohnen. Und das Wohnen gehört meiner Ansicht nach nicht in 5 Dezernate verteilt und in 21 Ämtern, sondern eher weniger Dezernate und weniger Ämter verteilt. Und da würde ich zum Beispiel eine Stabsstelle bei mir im OB-Büro einrichten, die direkt durchgreift und sagt so, es wird pro Wohnen entschieden in den Zielkonflikten mit Umwelt, mit Verkehr oder anderen Ressorts, damit Wohnen vorangetrieben wird. Das kann ich als Baudezernent nicht, das kann ich als Oberbürgermeister die Richtlinienkompetenz hat man. Das wird ein dickes Brett sein, das weiß ich, das ist ganz klar. Und wenn aber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich habe die Erfahrung bei mir im Baudezernat gemacht, wenn die klare Rahmen bekommen, wenn die klare Zielvorgaben bekommen, ich nehme wieder den Schulbau, ich nehme aber auch gerne die Bebauungspläne, die wir in den letzten Jahren sehr schnell entwickelt haben, sage ich gleich noch eine Zahl zu, dann haben die Leute Halt und wissen auch, wo sie hinlaufen müssen. Wenn sie aber 9 verschiedene Dezernate haben, die andere Richtungen vorgeben, dann sagen sie irgendwann, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann habe ich auch dann habe ich Verantwortungslosigkeit organisiert. Mhm. Das ist der Fehler im System. Ich muss eine klare Führung, eine klare Haltung zu den Dingen haben, die ausgeben, mit meinen Beigeordneten abstimmen, auch klar entscheiden in der Richtung, und dann haben die Menschen auch klare Richtungen und Vorgaben. Und wenn ich nochmal Stadtplanung zurückspringen darf, da haben wir im letzten Jahr alleine 5.500 Wohneinheiten in Planrecht gebracht. Das ist absoluter Rekord in den letzten fast 30 Jahren, in einem Jahr. Das liegt auch daran, dass so langsam die Umstrukturierungsmaßnahmen im Dezernat komplett greifen. Das gleiche digitalisierte Baugenehmigungsverfahren. Da greifen die Strukturen auch jetzt so langsam. Sie werden besser. Die Strukturen laufen. Und nur eine Zahl, die für mich einfach für sich selbst steht: Der Krankenstand in meinem Dezernat ist der niedrigste, soweit ich das im Kopf habe, von allen. Wir sind bereinigt bei unter 5%. Bereinigt heißt ohne die Dauerkranken, also alle, die über 6 Wochen krank sind, und unbereinigt bei knappen 7,88%. Also von da gesehen ist das auch in Ordnung. Die Menschen werden dann auch zufriedener, weil sie Verantwortung haben. Und was noch viel wichtiger ist, ja, es gibt so viele wichtige Dinge, aber was für mich extrem wichtig ist, ich muss vor meinen Leuten stehen und neben ihnen und hinter ihnen und sie nie alleine lassen, wenn irgendein Fehler passiert. Ich übernehme die Verantwortung für Dinge, wenn etwas schief läuft. Ich nehme aber die Erfolge, lasse ich gerne meine Leute feiern, da muss ich nicht vorne stehen. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich lernen, die ganz oben führen, dass wir nicht die Wichtigsten sind, sondern dass wirklich die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen wichtig sind, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, gut arbeiten können und gut vorankommen. Und neue Politik heißt im Endeffekt für mich, sachorientiert entscheiden. Nicht auf Basis von Parteibüchern oder von Parteiprogrammen oder irgendwelchen ideologischen Ausrichtungen, sondern wirklich sachorientiert arbeiten. Wenn in einem Stadtteil, wie zum Beispiel im Moment in Chorweiler, Schulen gebraucht werden, haben wir uns darauf auszurichten, die Schulen zu bauen, ohne Wenn und Aber. Natürlich müssen wir alle ökologischen und verkehrsmäßigen Dinge mit berücksichtigen, aber Vorrang hat die Schule, den Schulplatz zu bauen an dieser Stelle. Wenn die Politik eine Entscheidung fällt bezüglich Wohnen, dann ist das umzusetzen. Und dann fange ich auch nicht mehr an zu blockieren, weil ich das eventuell aus parteipolitischen Erwägungen für nicht richtig halte. Das heißt, auch für mich heißt das neue Politik: Politik macht ihre Politik, setzt die Rahmen für die Verwaltung. Und Verwaltung macht die Verwaltungsarbeit und setzt das um, was Politik entschieden hat. Mhm. Und in Köln ist es häufig leider so, dass Verwaltung meint, Politik machen zu müssen, und Politik meint, Verwaltung machen zu müssen. Und das geht durcheinander. Also nochmal: Führung, Zielorientierung, die Leute auf die gemeinsamen Ziele einschwören. Da gibt es eine Stadtstrategie für, die habe ich auch entwickelt. Die ist verabschiedet worden. Da ist eine Leitschnur für alle, ein roter Faden. Und dann, dass jeder sich auf das konzentriert, was er wirklich in seinem Aufgabenportfolio zu tun hat. Politik, Rahmenbedingungen setzen, Entscheidungen dafür fällen und Verwaltung die Umsetzung. Mhm.
All das sind ja Punkte, die hast du in den 7 Jahren deiner Amtszeit bisher, ne, in Köln.
Oder? Richtig.
7 Jahren ja erfahren müssen, und die würde ja jeder, der in eine neue Verwaltung wechselt, auch erstmal erfahren müssen, um an dem Punkt zu stehen. Und diesen Weitblick zu haben, das macht dich für mich als eigentlich den geeignetsten Kandidaten für die am Sonntag ausstehende Oberbürgermeisterwahl oder setzt dich als den geeignetsten Kandidaten daher. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig formuliert ist, aber auch egal. Weil im Grunde genommen, du hast eben gesagt,
was abgeht.
Der Verwaltungsapparat ist so groß, wenn du da neu reinkommst und beziehst dein Büro als Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin, wir müssen es ja so formulieren, dann musst du erstmal schauen, wo geht da die Reise hin, wie funktioniert was. Und den Punkt, den hast du ja übersprungen und bereits 7 Jahre erfahren.
Ja. Ja.
Du, ich habe hier so ein paar Mini-Notizen gemacht. Da, die haue ich so raus und denke, mit einer kurzen Antwort sind wir wahrscheinlich auch...
Ja, die Zeit rennt auch.
Ja, ne? Ja.
Muss man langsam...
Sag mal, 3 Probleme, die ein neuer Oberbürgermeister dringend zeitnah angehen sollte.
Als erstes, du meinst inhaltliche Probleme, nicht methodische Probleme.
Nee, inhaltlich.
Inhaltlich. Als erstes Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt schaffen. Das heißt also, in den ersten 100 Tagen klare Maßnahmen ausgeben, dass wir die öffentlichen Plätze, nicht nur in der Innenstadt, aber auch in den Fädeln sicher machen, dass wir die KVB sicher machen, dass die Menschen sich wieder trauen, in der Nacht damit zu fahren, insbesondere Frauen und junge Frauen, Menschen, die auch feiern wollen. Und dass wir auch eine klare Haltung rausgehen, wie ich mir diese Stadt vorstelle, denn eine gepflegte Stadt halte ich für essentiell, damit und eine sichere Stadt halte ich für essentiell, dass die Menschen wieder Vertrauen in Verwaltung und Politik bekommen. Mhm. Das schwindet nämlich immer mehr. Das ist für die Staatsversagen, wenn die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich werde auch als Oberbürgermeister klar die Haltung ausgeben, dass die Menschen auch sich selbst um ihre Stadt auch kümmern müssen. Das heißt respektvoll und vor allen Dingen in der Weise, dass sie pflegen. Das fängt beim Müll an und hört bei der Sicherheit auf. Ganz deutlich. Ich glaube, die Menschen müssen wieder verinnerlichen, dass es ihre Stadt ist, ihr Bürgersteig ist. Einfaches Beispiel, so, jetzt fange ich ein bisschen an auszuschweifen, aber ich bin bei einem Krankenhaus gewesen, da waren jede Menge Kippen vor der Haupteingangstür und da bin ich mal reingegangen und gesagt, zu der Rezeptionistin, da draußen liegen hunderte von Kippen, habt ihr keinen Raucherbereich hier? Hat sie gesagt, ja, da im Innenhof. Und dann sage ich, ja, und? Draußen die Kippen? Und sagt sie, das ist nicht unseres, das ist ein städtisches Grundstück. Also sage ich so, und ich habe gelernt, ich kehre vor meiner Haustür, auch wenn es städtisch ist. Sagt sie, ja, da haben wir keine Leute für. Das sind so eine Grundhaltung, das bezeichnet das etwas. Zweiter Punkt ist, den ich machen würde, sofort die Wohnungsbauleitstelle ins Oberbürgermeisterbüro holen, um durchzugreifen im Bereich Wohnen. Mhm. Dritter Punkt, den ich sofort machen würde, meine Beigeordneten, die ich alle Gott sei Dank sehr gut kenne und wirklich alle schätze, menschlich schätze, zusammenholen, damit wir gemeinsame Ziele entwickeln, gemeinsame Rahmen setzen, gemeinsame methodische Ziele setzen, wie wir vorgehen wollen, dass der Kulturwandel in der Stadt voranschreitet, in der Stadtverwaltung voranschreitet und vor allen Dingen, dass wir alle uns darauf einschwören, dass wir darauf hören, was der Bürger und die Bürgerin braucht. Und noch einen vierten Punkt, den ich machen werde, ich werde mindestens einmal in der Woche irgendwo in einer Kneipe aufschlagen, nicht nur in meinen Lieblingskneipen, wie zum Beispiel im Zapp, das war wieder Schleichwerbung, oder im Unkelbach, sondern wirklich in der Kneipe aufschlagen, um zu hören, was der Bürger und Bürgerin wirklich
dem Volk
aufs Maul schauen.
Ja.
Einfach in die Theke gehen.
Schöne Formulierung, dem Volk aufs Maul schauen, finde ich gut.
Aber auch dieses, was du gerade gesagt hast, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich hatte ja diese Graffiti und so, ne?
Ja.
Haben wir weggemacht und wie viele Leute aus dem Viertel dann kamen und haben gesagt, oh, das sieht aber hier ordentlich aus und so, ne? Muss ich auch nochmal sagen, Firma Mehrbeck, die machen das super. Auch eine Beschichtung drauf oder sonst wie. Einfach selber gucken, ne? Und gerade mit den Kippen, was du sagst, ja, da nehme ich mir mal meine Mitarbeiter aus der Küche.
Ja, die Erwartungshaltung ist halt irgendwie mittlerweile irgendwie.
Jeder raucht, aber keiner macht den Aschenbecher sauber, ne?
Ja.
Also das ist verrückt, ne? Naja, so, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
Das Schönste, was Köln zu bieten hat, Markus?
Die Menschen. Die Menschen, die in dieser Stadt leben. Ganz ehrlich.
Sie auch ausmachen. Ne?
Ja, jetzt beantworte ich ein bisschen eingehender. Vielleicht weiß das der eine oder andere nicht. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass gesagt wird, ja, so ein Baudezernent, der ist immer so abgerückt und der sieht so kalt aus und so weiter. Nee, ich liebe Menschen. Ich liebe den Kontakt. Deswegen gehe ich auch gerne in eine Kneipe. Ich diskutiere auch gerne. Und ich liebe die Gespräche, egal welcher sozialen Herkunft, das ist mir völlig piepegal. Ich mag das. Also ich mag Menschen und den Kontakt.
Man kann ja aus jedem Gespräch, nennen wir es konstruktive Kritik, herausziehen, was für einen interessant ist. Und das finde ich gut. Was sollte einem Oberbürgermeister oder einem potenziellen Oberbürgermeister für Köln auf keinen Fall fehlen?
Empathie. Das ist eindeutig, ja. Der muss empathisch sein und muss Menschen mögen.
passt zu dem Inhalt, den wir davor gehört haben. Bist du Karnevalist?
Ja, ich bin Karnevalist, bin Ostermann. Deswegen ist es schön, dass ich im Onkelmann sitze, Onkelbach sitze.
Kannst du dir vorstellen, eine Proklamation auf Kölsch oder so Sauerländer-Kölsch gibt es ja auch, ne? So, zu vollziehen und Emotionen spürbar herüberzubringen?
Also Letzteres kann ich mir vorstellen, Emotionen spürbar herüberzubringen. Ich habe aber auch mit dem Präsidenten des Festkomitees gesprochen und er hat mir auch gesagt, wir helfen dabei, wenn es zur Proklamation käme. Ich glaube, das hat er mit jedem großen, bei jedem Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnenkandidat der großen Parteien gemacht, dieses Gespräch. Ich habe gesagt, tut mir einen Gefallen, ich werde es nicht in Kölsch machen, sondern ich werde es in meiner Sprache machen. Ich glaube, es käme völlig schräg rüber, wenn ich anfange, Kölsch zu reden. Da würde er ja sagen, jetzt verstellt er sich total und ich bleibe grundehrlich, klar, ich bleibe, wie ich bin. Ich verbiege mich auch nicht, habe ich den ganzen Wahlkampf auch nicht gemacht. Ich würde es in Hochdeutsch halten. Vielleicht gibt es ja eine gute Möglichkeit mit ganz bestimmten Protagonisten, mit denen ich sehr gut in Kontakt bin aus dem Kölner Karneval, die das vielleicht dann mit mir gemeinsam machen.
Vor und allem...
Die wichtigsten sind vor allen Dingen, ist es Dreigestirn, nicht ich.
Ja, das ist richtig. Und vor allem bleibst du einfach dann am besten, kleiner Tipp, bis zum Ende. Weil dieser Tisch da vorne, ne, der ist immer leer, je später die Proklamation ist. Weißt du, wir sitzen, also du stehst ja eher auf der Bühne, weil er macht meist die Wache mit dem Dreigestirn. Ich sitze dann ganz hinten, also auf der äußersten Platz, hinten rechts in der Ecke, was auch sehr schön ist. Aber dieser VIP-Tisch, der ist immer dann irgendwann gegen 23 Uhr einfach leer. Und das finde ich eigentlich eine Respektlosigkeit gegenüber dem Dreigestirn, dass wirklich diese ganzen honorigen Leute in Reihe 1 dann einfach verschwinden.
So. Ich erinnere dich dran, wenn du das nächste Mal um 22.15 Uhr draußen an der Theke
stehst. Ich stehe überhaupt nicht an der Theke. Ich bin immer hier.
Also das kann ich dir garantieren, androhen sogar, weil in der Regel bin ich bei Karnevalssitzungen mit einer der letzten, die immer gehen, weil ich unheimlich gerne hinterher noch an die Theke
gehe. Deswegen sehen wir uns dann immer.
Unheimlich gerne an die Theke gehe. Meine Frau ist dann noch viel schlimmer. Manchmal sage ich, komm Mädchen, so um 1 Uhr, 1:30 Uhr, wenn wir schon eine Stunde an der Theke gestanden haben, jetzt wollen wir mal nach Hause fahren, vielleicht doch mal die Augen zumachen.
Ja, die war ja auch die letzte am Samstag bei Jack im Sonnenschein.
Das habe ich gehört,
Familie Markus Greitemann, korrekt? Ja. Markus, gibt es einen Menschen im Leben von dir, der dich so richtig pusht?
Ja, meine Frau.
Ja?
Meine Frau, ja klar.
Die pusht. Auch in politischen Themen? Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle.
Nee, in politischen Themen, nee, brauche ich nicht gepusht werden, nein. Oder pusht sie mich nicht, aber sie pusht mich wirklich morgens, wenn ich wach werde, nach dem Motto, jetzt mal ein Lächeln ins Gesicht, jetzt geht die Post ab. Und das aber schon seit Jahren, wir kennen uns jetzt 10 Jahre und ich muss ganz ehrlich sagen, die Liebe wird immer größer. Ich bin jetzt zum dritten Mal verheiratet. Ich schätze alle beide ersten Frauen, das war eine wunderbare Zeit mit denen, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist auch meine Tochter, die ja inzwischen 38 Jahre ist, kommt aus der ersten Ehe. Das ist mein Liebling. Ja, ist meine Tochter, ist ein Papakind.
Meine Tochter ist auch meine Lieblingstochter. Die hört uns das auch immer.
Ich habe eine, deswegen ein Kind, weiblich. Nein, aber meine Frau ist einfach unglaublich. Das ist ein Riesenglück, das größte Glück, was mir widerfahren konnte. Hätte ich nicht mit gerechnet in dem Alter, wo ich sie kennengelernt habe. Und sie pusht mich alleine emotional, weil das Leben ist einfach wunderschön durch sie. Punkt.
Das war ein schönes Kompliment. Hast du ein Lieblingskarnevalskostüm?
Ja. Okay. Das ist wirklich so, Bob der Baumeister.
Das war eigentlich noch, lustigerweise war das noch eine Frage.
Ja, die kommt jetzt noch.
Wir haben ja eine Ghostwriterin, die uns ab und zu ein paar Sachen noch hinfällt. Und sie sagte nämlich, bist du als Kind gerne als Bob der Baumeister gegangen und bist du deswegen Maulintendant geworden? Witzig, dass du selber die Frage schon beantwortet hast fast. Ne?
Also ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich Baudezernent geworden bin, sondern ich bin auch letztens mal gefragt worden, was ich immer werden wollte. Ich wollte immer Architekt werden. Das liegt aber auch daran, weil mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Urgroßvater, die waren alle Baumeister und Architekten. Das ist irgendwie so bei mir im Kopf drin gewesen. Ich habe schon als kleiner Junge gerne Bauklötze gestapelt und Häuschen gebaut.
Kenn ich, wie mein Ältester so. Kaplersteine.
So ist das.
Wahnsinn.
Und Baudezernent, im Endeffekt bin ich geworden, weil Grün-Schwarz mich gefragt hat. ob ich mich bewerben würde. Und dann habe ich die Bewerbung auch noch gewonnen. Und der Grund war für mich, aus mir heraus, das war von außen getriggert, ich habe mir gedacht, so wie ich mit 58 dann Baudezernent geworden bin, die letzten 8 Jahre deines Berufslebens kannst du nochmal richtig Gas geben, kannst wunderbar gestalten, eine fantastische Stadt, die ich wirklich lieben und schätzen gelernt habe. Und du kannst richtig was bewegen in dieser Stadt. Und es ist irgendwie die Krönung auf deinem Berufsleben. Wenn 20 Jahre, 25 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet hast, in der Welt dich rumgetrieben hast, dort viele Entwicklungen vorangetrieben hast, immer nur punktuell. Und hier so eine Stadt zu gestalten, nicht nur städtebaulich und architektonisch, sondern wenn du als Architekt oder als Baudezernent eine Stadt gestaltet, hast du ja auch direkten Einfluss auf das Zusammenleben, wie die Menschen zusammenleben. Das fängt beim Gastronomen an, bei der Außengastronomie. Was haben wir da drum gestritten, wie die Außengastronomie gestaltet werden muss, im Verbund mit den Wegen, die dafür den Bürgersteig breiten, damit auch...
Was ein Theater.
Ja, aber dass Barrierefreiheit gegeben ist, ja. All diese Dinge. Du gestaltest wirklich das Zusammenleben. Wenn du damit die Außengastronomie killst, mit dieser Diskussion würde das Leben in Köln ganz anders aussehen. Das ist so ein super Beispiel für mich.
Ohne Außengastronomie gäbe es auch keine Gastronomie mehr.
Ne? Genau.
Weil okay, dieser Sommer war jetzt eine Katastrophe, aber grundsätzlich kann man eine Gastronomie ohne Außengastronomie gar nicht mehr betreiben.
Es geht ja gar nicht mehr um den Sommer. Wenn du am Klotwigplatz im März, im Februar, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, sitzen die Leute draußen. Wir haben inzwischen mediterranes Flair. Das ist so ein Punkt, aber auch grundsätzlich, du hast den direkten Einfluss, wie ist denn ein soziales Gefüge in diesem Quartier, wie gestaltest du das, wie ist das demografische Gefüge in diesem Quartier, all die Dinge, Nutzungsgefüge zwischen Gewerbe, Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie, du gestaltest das alles mit und das ist eine großartige Aufgabe, das ist ein Riesenprivileg, wo ich große Demut vorhabe.
Das finde ich halt auch gut. Deswegen sage ich mal, du bist für mich der Gastro-Greite. Und ich glaube, da du auch einfach Ahnung von der Gastronomie hast, kannst du uns, ich spreche jetzt mal für alle meine Mitkollegen, einfach auch helfen. Du verstehst uns und wenn wir Probleme haben, dann könnten wir auf dich zählen. Und das finde ich ganz wichtig, weil der Gastronomie geht es gerade echt beschissen. Und wie gesagt, hoffentlich, und sie wird ja kommen, diese 7%, die retten uns den Arsch, auch wenn es viele Leute nicht verstehen, die sagen, da müsst ihr auch Preise runter machen. Es ist einfach, wenn diese 7% nicht gekommen wären, die jetzt hoffentlich ab 1. Januar auch kommen, wären sehr, sehr viele Gastronomen quasi im Arsch, sage ich jetzt
ja,
mal so.
Ja, wenn man mal die letzten 10 Jahre zurück Revue passieren, da sind ja schon viele Gastronomien kaputt gegangen, ne? Also meine Eltern sind auch viele Jahre Gastronomen, meine Schwiegereltern sind Gastronomen gewesen, aber alles in der eigenen Nutzung, ne? Also Thema Mieten etc. pp. ist ja so ein Ding, also wer kann noch eine eigene Kneipe, oder wenn du eine eigene Kneipe hast, funktioniert es noch, aber wenn er mit Pacht funktioniert, das schon halt nicht mehr, ne? Das muss man erstmal verdienen.
Also für oder gegen eine Kneipe wird ja mit den Füßen abgestimmt. Also das meine ich jetzt, wie Menschen sie annehmen, wie sie reingehen und so weiter, ob sie sich das leisten können. Man merkt es ja in den Fädeln, man merkt es in den Außenbezirken, wo die Dinge wegbrechen. Das ist echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme jetzt mal Sürth als Beispiel, da ist die Krone noch, da kann ich zu Fuß hingehen. Und da muss man wirklich ernsthaft überlegen, gibt es noch ein paar gute Restaurants, aber eine wirkliche Kneipe.
Theos Grill.
Theos Grill.
Das ist halt kein Restaurant.
Ne? Ist kein Restaurant, keine Kneipe. Ja. Ja, das, wo ich an die Theke gehen kann. Ja,
und aber es gibt halt auch keine Wirte mehr, die gibt es nicht. Ja, diesen Job kannst du nicht, ich sitze ja eigentlich nur im Büro. Das ist ja auch so ein Ding. Wir verdienen ja unser Geld ja nicht mehr hinter der Theke und quatschen mit den Leuten. Ich meine, zapfen kann ich sowieso nicht so gut. Aber früher war es ja so, da war der Bitter, der Jupp oder der Mosi, der steht hinter der Theke. Da weißt du, da gehen wir hin, da freuen wir uns, der erzählt, macht einen schönen Klav. Aber der richtige Gastronom, der sitzt am Büro, macht irgendwelche Vorschriften, die es wieder gibt, muss irgendwelche Zeiten richten, muss natürlich fürs Finanzamt da sein, etc. pp. Also der richtige Gastronom, also der Gastronom an sich hat so viel Theater am Hals, dass er eigentlich gar keine Zeit mehr hat, wirklich am Tresen zu stehen und mit Leuten zu sprechen. So, ach, was willst du denn überhaupt
hier? Wenn du einen guten Zapfer brauchst, sagst du mir Bescheid, aber bitte erst in 10 Jahren, dann habe ich Zeit dafür.
Dann hast du Zeit.
Gehen wir doch mal kurz auf nächsten Sonntag, 18 Uhr. Du wirst Oberbürgermeister und deine allererste Amtshandlung, was wird die sein?
Kölsch trinken.
An dem Abend, um 18 Uhr.
Ja, ist doch dann, oder?
Weiß nein, um 18 Uhr ist das Ergebnis noch gar nicht da und ich gehe auch davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird. Ja, bei 13, bei 13 Kandidaten wird es eine Stichwahl geben und das wird wahrscheinlich so irgendwann, vielleicht sogar erst in der Nacht, alles ausgezählt, präzise ausgezählt worden sein, wer in die Stichwahl kommt. Kann auch schneller gehen, aber 18 Uhr nicht.
Dann gehen wir 2 Wochen weiter, am 28. September ist das, glaube ich, ne? Nach der großen FC-Wahl. Was wird dann deine erste Amtshandlung sein?
Die erste Amtshandlung kommt ja dann am 1.11., weil die Oberbürgermeisterin, jetzige Oberbürgermeisterin, genau, wird bis zum 31.10. ist sie im Amt und am 1.11. sind die werden die Geschäfte übergeben. Bis zum 31.10. werde ich mein Oberbürgermeisterbüro, das heißt das Büro, was um mich herum arbeitet, genau aufgestellt haben müssen. Okay. Und die erste Amtshandlung, die ich dann an dem 1.11. habe, ist wahrscheinlich dann... Meine Frau küsse ich. Die erste Amtshandlung, meine Frau küsse ich, bevor ich ins Amt fahre. Die küsse ich dann sehr innig, bevor ich ins Amt fahre, weil die gibt mir dann die Kraft und die Stärke, dass ich das auch alles bewältige, was für diese Stadt erforderlich ist. Das wird sie jeden Morgen tun müssen. Da sind wir wieder beim Pushen. Den Rückhalt braucht man, den brauchst du. Nein, die erste Amtshandlung wird sein, die Geschäfte von Frau Reger zu übernehmen, die Übergabe. Ganz klar.
Sag mal, Markus, wenn man den Namen Markus Greitemann hört, hört man immer unweigerlich den Namen Kölner Oper.
Ja. Das wurde aber heute sehr schön in diesem Film.
Ja, finde ich auch. Also wir können ja heute nicht auf alles eingehen. An der Stelle können wir einfach nur mal auf den Instagram-Kanal von Markus Greitemann verweisen. Da werden in vielen Videos auch viele Dinge von dir sehr transparent dargestellt, wie ich finde. Finde ich sehr gut. Ich würde aber trotzdem gern einen Satz sagen. Du wirst oft mit der Kölner Oper in Verbindung gebracht, weil du grundsätzlich als Baudezernent für den Laien natürlich verantwortlich sein müsstest, ich formuliere es bewusst so, dass aber eine Verwaltungsstruktur eventuell auch so sein kann, dass verantwortlich jemand anders da, obwohl es um Bauen geht, lange Zeit verantwortlich war und du das erst im letzten Jahr, wenn ich richtig informiert bin, übernommen hast. Das würde ich gerne so ein bisschen einschieben. Die Frage war aber eigentlich eine völlig andere. Was ist eigentlich dein Lieblingsgebäude in der Stadt? Und ich kam dann gedanklich darauf, dass es wahrscheinlich nicht die Oper ist.
Ich habe noch nie so einen langen Satz gehört, wie du gerade gesagt hast. Ich habe auch schon wieder komplett vergessen, was du gerade gefragt hast. Aber egal. Nee,
eigentlich ist die Frage, was ist dein Lieblingsgebäude in Köln? Und ich gehe davon aus, es ist nicht die Oper. Deshalb habe ich diesen Satz eingeschoben.
Das hört sich jetzt ein bisschen platt und trivial an, aber mein Lieblingsgebäude ist der Kölner Dom.
Ja. Durchaus nachvollziehbar, finde ich.
Ja, das ist sehr einfach, aber das ist schon seit Kindesbeinen so. Mein Vater und meine Mutter und mein Bruder und ich sind häufig nach Köln gefahren, in den Kölner Zoo gefahren. Ich kann mich noch gut erinnern, sind wir in der Bastei Kaffee trinken gewesen hinterher oder sind auch mit den...
Grüße an Herrn Blatzheim.
Ja, mit den Göndelchen gefahren, all diese ganzen Geschichten. Aber für mich das Größte war immer... jetzt mache ich wieder Schleichwerbung, aber egal, beim Kaffee Reichert sitzen, Kuchen essen und auf das Portal zu gucken.
Ja.
Vielleicht kommt daher auch die Liebe zur Architektur, weiß ich nicht. Nee, kommt eher vom Vater, ganz ehrlich, vom Vater und vom Großvater.
Also Grundsteine sind ja, glaube ich, verankert in der DNA, aber ich finde auch, man kann sich, wir sind gestern mit meiner Frau, ich weiß gar nicht, wie das heißt da, Verlängerung vom Bahnhof hinten, ist egal, ich weiß es nicht. Hinterm Bach im Haus, da bauen die gerade, da reißen die gerade so eine vom Stahlskelettbau die Fassade weg und die ist abgestürzt und so. Dann habe ich meiner Frau das erklärt. Hätte ich eine Viertelstunde stehen bleiben können und zugucken können. Voll geil. Voll geil, einfach so.
Aber Kölner Dom, nochmal, es ist unglaublich, es ist grandios, was Menschen möglich machen können. Mhm. Auch in den Zeiten, wo er errichtet worden ist. Zugegebenermaßen hat es sehr lange gedauert, ein paar Jahrhunderte. 1248 der Start.
Aber man ändert eben nicht alles mal ebenso.
Nein. So, ne? Aber jetzt, wie er da steht, ist schon unglaublich. Und ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht auch ein bisschen, weil ich gut befreundet bin mit Peter Füssenich und ihn deswegen auch recht gut kenne, den Dom.
Aber da fällt mir ein, um den schönsten Blick auf den Dom der zu kriegen, wird ja bald hoffentlich das nicht das Excelsior, sondern das Domhotel eröffnet. Und das gehört ja dann bestimmt auch zu deinen Aufgaben, denn ich habe mal nachgelesen, die Aufgaben des OBs sind ja nicht nur diese wahnsinnig wichtigen, die du hier gemacht hast, sondern noch viel wichtigere Sachen, Eröffnung von Festen, Veranstaltungen, Grundsteinlegung, Spatenstriche, Vereinsjubiläen. Das sind im Jahr ungefähr 970 Termine. Das sind 2,65 Termine am Tag.
Viel Spaß.
Viel Spaß. Und wie willst du das machen? Aber okay, ist ja ähnlich wie jetzt gerade. Ne? Ich glaube, im Moment hast du auch noch mehr Termine am Tag.
Jetzt im Wahlkampf ja, aber ganz, ganz klar und deutlich, ich werde diese Termine größtenteils auf meine Bürgermeisterkollegen verteilen wollen, weil ich die Aufgabe habe, die Verwaltung zu führen, in den Griff zu bekommen, die Dinge zu entscheiden, die für die Stadt wichtig sind, damit die Stadt wieder gepflegt und sicher wird, dass Wohnen vorankommt, dass eine Mobilitätswende endlich stattfindet, dass die KVB-Minute wieder eine KVB eine Minute ist, eine KVB-Minute eine Minute ist und nicht 10 oder 15 Minuten.
Indische Minuten.
Ja, dass all diese Dinge werden wir vorantreiben müssen, dass die Wirtschaft einen Aufschwung bekommt, dass wir mehr Industrie in die Stadt reinbekommen, mehr wertschöpfende Industrie, Arbeitsplätze sichern, dass das soziale Gefüge, die Bildung vorangetrieben wird, dass die Bildungsrahmenbedingungen noch mehr verbessert werden, als sie in den letzten 4-5 Jahren schon verbessert worden sind, baulich. Das wird alles wichtiger sein, als zu repräsentieren und irgendwelche Bänder durchzuschneiden. Das werde ich genau priorisieren. An der einen oder anderen Stelle.
Eine Prinzenproklamation kannst du machen.
Eine Prinzenproklamation wird mit Sicherheit dabei sein, wo ich repräsentiere. Aber da werde ich sehr genau hingucken müssen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, in den einem Monat zwischen Wahl und Beginn, also Übernahme der Amtsgeschäfte, muss ein sehr gutes Büro da sein, die genau das priorisieren und abschichten kann, wie ich meine Ziele, um das umsetzt, damit ich meine Ziele erreiche.
Und das Problem ist ja auch, wenn du solche Termine hast und so, und dann musst du über die Luxemburger Straße fahren, wo wir gerade stehen.
Da darf man
nur Tempo 30 fahren, da kommst du ja gar nicht an.
Lass uns lieber was anderes unterbringen. Die Thematik, dass das so geworden ist, dass ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister diese ganzen Begrüßungs- und Amtsgeschäfte übernehmen muss, Amtsgeschäfte, zum 90. Geburtstag gratulieren, die sind ja gewachsen, weil man früher einen Stadtdirektor hatte, der die Verwaltungsspitze geführt hat. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich nochmal darauf zurückkomme. Du bist ein Verwaltungsmann und kennst die Verwaltung. Und früher war es halt so, da gab es einen Stadtdirektor, der hat die Verwaltung geführt und einen Bürgermeister, der ist durch die Lande gezogen und hat diese Eröffnung gemacht. Und heute muss man das in Personalunion tun. Und dann finde ich den Ansatz völlig richtig, dass du sagst, genau das werde ich nicht tun, denn meine Prio ist, die Verwaltung zu führen und Verbesserungen für die gesamte Stadt und für alle Bürger in unserer Stadt zu bewirken und eben nicht der Tante Frieda zum 90. Geburtstag zu gratulieren und irgendwas zu eröffnen oder was auch immer.
Darf ich dir einmal widersprechen? Ich bin kein Verwaltungsmann, sondern ich bin ein Mensch, der aus dem Management kommt, aus dem gehobenen Management in der Industrie und in der Wirtschaft, der Verwaltung kennt, der weiß, wie sie tickt und wo die Knackpunkte sind, wo er die Probleme lösen kann und wo er Schnittstellen minimieren kann, damit die Dinge besser und schneller laufen. Der im Grunde genommen die gesamten Management-Tools, die ich gelernt habe und die ich verinnerlicht habe, also ich bin so sozialisiert, auch über dieses Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, in die Verwaltung reinbringen möchte. Mhm. Eine Anekdote war ganz witzig. Ich war ein halbes Jahr im Amt als Baudezernent. Da kam jemand auf mich zu. Es war eine Amtsleitung. Ich habe jetzt extra Amtsleitung gesagt, weil es nicht offen lassen will, ob weiblich oder männlich. Und da sagte diese Person zu mir, Herr Greitemann, ich verstehe Ihre Sprache nicht. Weil ich wirklich diese Sprache des Managements, der freien Wirtschaft, der Prozessorientierung, des Projektmanagements, der Projektorientierung gesprochen habe. Und dann habe ich gemerkt, hier hast du richtig, richtig viel zu tun. Mhm. Das macht aber auch unendlich viel Spaß, weil die Leute sind drauf angesprungen. Das dauert nur. Ja. Ich habe in meinem Leben zwei Reorganisationsprozesse durchlaufen in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, und einen Integrationsprozess. Die haben jeweils 3 bis 4 Jahre da gedauert. Im Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern, heute 5.000, damals waren es knappe 4. Das dauert seine Zeit, bis die Kultur wirklich bei jedem angekommen ist, bei der Spitze und auch bei dem Werker vor Ort. Also von da gesehen, das ist ein dickes Brett, da braucht man Beharrlichkeit zu. Und da ich ja ein kurkölnischer Sauerländer bin, die sind beharrlich, das glaubt man.
Wunderbar. Markus, zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Entweder-Oder-Fragen machen, weil ich es bis jetzt sehr harmonisch fand und glaube, das verrät ein bisschen noch über dich und deine Affinitäten. Oder Alex, magst du die machen?
Ja, mach du die ruhig. Du hast eine schöne Stimme.
Markus, Kölsch oder Wein?
Kölsch.
Kölsch, hätte mich jetzt auch gewundert. Kölsche Tapas oder italienische Tapas?
Kölsche Tapas.
Briefkocher.
Auch nicht wirklich überraschend.
Nee, ist eher mein Geschmack.
Fußball oder Eishockey?
Fußball.
Okay. Ist FC-Mitglied?
Seit 7 Jahren, aufgenommen von Toni Schumacher.
Wow.
Ich frage jetzt mal nicht, welches Team du wählst.
Nein, aber wir sehen dich auf der Wahl.
Aber wir sehen uns auf der Wahl, oder?
Terminkalender? Nein, das ist ja die Stichwahl, ne?
Ist ein Tag vorher, vor der Stichwahl, weiß ich noch nicht, müssen wir gucken, wie die Termine dann aussehen. Ich würde gerne dahin kommen.
Ich rufe dich an, wenn es um die Wahl geht.
Ja, es ist wichtig, dass da alle...
Gucken wir mal, ob mein Freund Silke vielleicht doch gewinnt.
Jetzt bist du eben bei wunderbarem Regen hier reingekommen und hast direkt einen Satz gesagt, jetzt habe ich leider die Sportschuhe nicht angezogen, weil wir ja eigentlich sportlich um den Decksteiner laufen wollten. Bist du eher so der Sneaker oder eher der Anzugsschuhwerktyp?
Anzug-Schuhwerk-Typ.
Beruflich bedingt vermutlich. Aber du magst auch Sneaker.
Ja, ich mag es auch tragen können. Wenn Leute Sneaker anhaben, die es einfach nicht können, dann sieht das scheiße aus.
Ja gut, ne? Aber es ist ja auch so,
dass... Oder wenn Leute, Präsidentschaftskandidaten, auf einmal einen Anzug anhaben, obwohl sie immer einen Sneaker anhaben und ein T-Shirt, auch als große Vorstandsvorsitzende, ne? Einer großen Mobilfunkfirma und dann auf einmal einen Anzug anhaben, das passt nicht. Ja, und
aber ich glaube, man würde den Markus auch komisch angucken, wenn er ins Büro käme und hätte auf einen Anzug einen Sneaker an, oder?
Nee, das passiert. Das ist Casual Friday und so weiter, das ist überhaupt kein Problem.
Echt?
Nee, das ist kein Problem. Nur, es ist wirklich so, ich bin vielleicht auch so sozialisiert über die über 20 Jahre, 25 Jahre in der freien Wirtschaft. Ich bin eher Anzugsschuhen.
Ich finde das auch gut, weil nämlich die Krawattenindustrie geht komplett vor die Hunde wegen diesem blöden Casual Friday. Und keiner kauft mehr Krawatten. Selbst in der Verwaltung läuft keiner mehr mit einer Krawatte rum. Da kriege ich einen Affen.
Das ist
also
jetzt,
ich finde, man sieht doch
jetzt
gut
zum
aus.
Modetalk umgeschweift.
Das ist jetzt misslich, weil Krawatte trage ich ungern. Ja. Ich bin eher der Typ, der eben aus dem Ingenieurbereich kommt, die ohne Krawatte rumlaufen. Aber trotzdem der Anzug und
aber
der Anzugsschuh. Danke.
Du Markus, wo wir gerade so bei Klamotten sind, fällt mir eine Sache ein. Ich gucke auf einen sehr stylisches weißes Hemd mit schwarzen Knöpfen. Ist das bewusst?
Dunkelblau.
Also dunkelblau. Ich habe eben zum Alex gesagt, du Alex, manchmal ist es ja bei Politikern so, dass sie vielleicht auch darauf achten, was man für Klamotten in welchen Farben anhat. Du hast jetzt einen gelben Pulli an, ich einen blauen Polunder. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Klamotte für heute. Achtet man darauf? Nee, oder?
Ich mache mir das relativ einfach. Ich habe x Anzüge, meistens blau, blau und blau. und habe viele Hemden, weiß, weiß und weiß. Und die variieren dann zwischen dunkelblauem Knopf oder grünen Knopf. Ich habe auch einen grünen Anzug. Und ich greife einfach rein, das, was gebügelt ist. Sag ich ganz ehrlich. Und wenn es dann einigermaßen farblich passt, ist es auch gut.
Sehr schön.
Prima.
Ich finde aber auch immer noch, ich bin so ein seriöser Typ. Ich bin auch so groß geworden. Mein Großvater sagte, ihr müsst ordentlich gekleidet sein und so. Ne? Und ich finde das gut. Also ich finde das sehr, sehr gut. Ja.
Zwei letzte Fragen, Markus. Lieber ein Orgelkonzert im Kölner Dom oder lieber die Dächerführung über den Dom?
Die Dächerführung habe ich schon oft genug gemacht. Deswegen würde ich gerne das Orgelkonzert mal hören.
Vielleicht kriegen wir das dann mit der Amtseinführung irgendwie organisiert, dass wir mal zum Orgelkonzert
kriegen alles.
Können. Lieber eine Fahrt mit der Köln-Düsseldorfer auf dem Rhein oder eigentlich hast du es eben schon beantwortet oder mit einem Fahrrad durch das Veedel oder ein Veedel?
Fahrrad durch das Veedel.
Ja, habe ich mir gedacht.
Ja, gut. Also, dann wäre es das eigentlich schon. Ich meine, ich hatte schon. Hier noch als letzte Sache 3 Wünsche für Köln, aber ich glaube, das hast du eben schon auch so ein bisschen
gemacht.
Also dann sagen wir mal ein ganz großes Dankeschön. Wir hätten noch 100.000 Themen gehabt, aber deine Zeit ist sehr, sehr, sehr begrenzt und wir machen einfach einen zweiten Teil, wenn du dann Oberbürgermeister bist. Das wird dann
lustig. Warum nicht?
Kriegen wir noch schwereren Termin. Ne?
Nö, immer wieder gerne, würde ich mich sehr darüber freuen, aber dann bitte wirklich Ich hatte mich eigentlich auf die frische Luft gefreut, mal ein bisschen spazieren zu gehen.
Deshalb muss ich die ganze Zeit husten.
Genau. Danke euch beiden, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, lieber Marc. Wir drücken die Daumen und ich werde jetzt in mein Büro gehen und die Wahlunterlagen ankreuzen.
Danke dir.
Tschüss.
Danke dir. Danke dir, Daniel.
Viel Erfolg.
Danke. Tschüss.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald, sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.